Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, wir wollen uns heute wieder mit der Thematik der Nachfolge. Christsein, was bedeutet das für mich und für dich? Und zwar wollen wir das an die ersten Christen, an die 12 Aposteln, die 3 Jahre mit Jesus Christus verbracht haben, wir wollen sehen, wie sie zu solchen Jüngern geworden sind. Die 12 Apostel sind die Grundlage der Gemeinde, ihre Lehre ist die Grundlage der Gemeinde. Sogar das neue Jerusalem hat die Namen der 12 Apostel auf den Grundsteinen. Ist okay, danke schön. Ja, Jesus Christus war der Apostel Gottes, der Abgesandte, der Gesandte Gottes, und die 12 Aposteln sind die Gesandten Jesu Christi. Es gibt 4 Listen der Apostel. Und sie deuten an, dass sie in 3 Kreisen einzuordnen sind. Wir haben uns beschäftigt mit Petrus, mit Andreas und mit Jakobus. Und heute wollen wir uns mit dem 4. Jünger, der mit diesen 3 den innersten Kreis, die Jesus am besten gekannt haben und von denen wir am meisten wissen, einfach sehen, wie er zu einem Jünger geworden ist. Wir wollen Johannes kennenlernen. Ich werde verschiedene Texte lesen. Wenn Sie möchten, können Sie mitblättern, oder Sie können die Texte aufschreiben. Und ich möchte sein Leben so überschreiben: der Donnersohn, der zum Apostel der Liebe wurde. Oder wir können es für uns etwas umformulieren: von der Selbstliebe zur echten Liebe. Und liebe Brüder und Schwestern, es ist nicht so, dass Jesus uns einen frommen Anstrich geben will, sondern er will wirklich unseren Charakter verändern. Er will, dass wir ähnlich in unserem Charakter, nicht eine Kopie, aber in unserem Charakter ähnlich wie Jesus werden, dass er der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Zunächst möchte ich 2 Vorbemerkungen machen. Es ist schwierig, direkt über Johannes vieles zu sagen, weil er in den ersten 3 Evangelien zusammen auftritt mit seinem Bruder Jakobus. Die sind so ungefähr siamesische Zwillinge, die tauchen immer zusammen auf. Es gibt nur eine Stelle, wo Johannes allein auftritt in den Evangelien, und das werden wir dann nachher anschauen. Und zweitens, in dem Evangelium, das er geschrieben hat, das Johannesevangelium, nennt er niemals seinen eigenen Namen. Und er hat das Evangelium geschrieben, als er viel älter war, vielleicht um 90 Jahre alt. Er war so ungefähr, kann man sagen, über 60 Jahre in der Nachfolge, und er war demütiger und wollte nicht also im Mittelpunkt stehen. Ein anderer Punkt ist, dass wir, so habe ich den Eindruck von mir selbst, von anderen, dass wir einen falschen Eindruck über diesen Johannes bekommen. Wir denken von ihm, das ist Johannes, der seinen Kopf an der Brustlehne Jesu gelegt hat. Man denkt, dass er ein verweichlichter junger Kerl ist, ein Junge, der schüchtern, der träumerisch ist. Und das sieht man in den Malereien von der Renaissance, zum Beispiel in dem Abendmahl von Leonardo da Vinci. Wir sehen sein Bild, dass er irgendwie so wie ein Kind aussieht. Oder in dem Bild von dem Abendmahl in dem Vatikan, dass er tatsächlich wie ein doofer Junge, so mal die Beurteilung von dem Bild, das gemalt worden ist. Oder in dem Bild von Matthias Grünwald, im Isenheimer Altar in Colmar, hier bei uns, kann man angucken dort. Er tröstet Maria am Kreuz, und er sieht tatsächlich wie ein kleiner Junge, wie mit einem Babygesicht. Und das ist natürlich nicht wahr. Er war nicht weltfremd. Er stand mit beiden Füßen auf dem Boden. Er war ein Fischer, ein sehr harter Beruf. Zäh, mutig, sportlich. Und Jesus bezeichnete ihn auch als Sohn des Donners. Er war sehr ehrgeizig, mit seinem Bruder ist er gekommen und wollte den 1. und 2. Platz. Und er war rücksichtslos und wollte ehrgeizig seine Ziele erreichen. Und ehrlich gesagt, das Neue Testament malt kein schönes Bild von ihm zunächst. Bei allen Begebenheiten, zum Beispiel, wo er den ersten und zweiten Platz mit seinem Bruder aufgetreten ist und wollte, dass sie den Vorrang haben über alle anderen. Und das ist etwas sehr gefährlich, dieser versteckte oder offene Ehrgeiz, wo man nur seinen Willen durchsetzen will und zu etwas werden. Dadurch werden Gemeinden und Gemeinschaften kaputt gehen. Und es scheint so, dass diesen Johannes und diesen Jakobus hat diese Frage sie sehr intensiv beschäftigt: Wer ist der Größte? Wer ist der Beste? Wer ist der Geistlichste? Wer kann was? Und Jesus machte ihnen das klar. Er sagte: Wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, werdet ihr nicht in das Reich Gottes, in das Königreich Gottes eintreten. Und wer groß sein will, der soll der Diener und der Sklave aller sein. Er wendet umgekehrte, reziproke Maßstäbe zu der Welt. Und er war auch dabei, und wir sehen sein feuriges Temperament. Jesus war unterwegs vom Norden nach Süden durch Samarien, und die Samariter wollten Jesus nicht aufnehmen in ihrem Dorf, und dann wollte er zusammen mit seinem Bruder Feuer vom Himmel fallen lassen und die Samariter töten. Man kann sagen, er war rabiat, gewalttätig, handgreiflich. Und ich möchte sein Leben in drei Teile skizzieren. Erstens seine Berufung, zweitens sein Charakter und sein Dienst und drittens sein Ende. Erstens seine Berufung. Wie wurde er Christ? Niemand ist als Christ geboren. Wir müssen von Neuem geboren werden. Wir müssen Jesus Christus kennenlernen. Und er macht seine Bekanntschaft mit Jesus Christus. Und ich lese diese Verse in Johannes Evangelium Kapitel 1 ab Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes, das ist Johannes der Täufer, wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde, 4 Uhr nachmittags. Also er wird nie in dem Johannesevangelium mit Namen genannt. 5-mal wird er als der andere Jünger bezeichnet und auch 5-mal als der Jünger, den Jesus liebte. Und wie Andreas war Johannes ein Jünger von Johannes dem Täufer. Und als Johannes den Täufer deutet auf Jesus, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, folgen an Andreas und Johannes Jesus. Und Jesus fragt sie: Was wollt ihr eigentlich? Und sie sagen ihm: Wir wollen einfach mit dir Zeit verbringen. Wir wollen dich kennenlernen. Und wir wollen Zeit mit dir, ungestört mit dir verbringen. Und Jesus sagt ihnen: Kommt und seht. Und sie kommen und sehen. Und das ist, liebe Brüder und Schwestern, das ist, Jesus ist auch für die Aufrichtigen, für die ehrlichen Skeptiker. Und Jesus sagt ihnen: Kommt und seht. Also das heißt, für den ehrlichen Skeptiker sagt Jesus: Komm und lerne mich kennen. Sammle die Fakten über mein Leben. Und dann kannst du deine Konsequenzen und Entscheidungen ziehen. Ohne Druck, ohne Manipulation. Jesus ist so einmalig, der Sohn Gottes, Gott im Fleisch, dass er sicher ist, wenn jemand ihn kennenlernt und weiß, wer er ist, wieder einfach ihn anhängen und nachfolgen wollen. Und es ist interessant, dass dieser anonyme Schreiber von dem Johannesevangelium, nämlich Johannes, genau noch die Uhrzeit nach 60 Jahren, die Uhrzeit weiß, wo er Jesus zum ersten Mal kennengelernt habe. Ich weiß nicht, wie das ist. Also ich kann mich an diese Stunde sehr deutlich erinnern, wo ich zum ersten Mal Jesus Christus persönlich kennengelernt habe. Also zuerst hat er ihn kennengelernt, dann hat Jesus ihn, die zweite Stufe, dass er hat ihn in die Nachfolge, in seine Nachfolge berufen, und das lesen wir in Markus Evangelium Kapitel 1, die Verse 19 und 20. Markus 1, Kapitel 1, Vers 19. Und als er, das heißt der Herr Jesus, ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze auswässerten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern im Boot und gingen weg ihm nach. Also Jesus sieht diese beiden und er ruft sie in die Nachfolge und sie gehen ihm nach. Sie verlassen alles. Und das ist ein Zeichen der ersten Liebe, die wir so schnell als Christen verlieren. Dass Jesus das Wertvollste in unserem Leben ist und dass nichts mit ihm zu vergleichen ist oder mit ihm konkurrieren kann. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an diese Zeit, wo du Jesus wirklich kennengelernt hast und zu einem neuen Menschen, zu einer neuen Kreatur geworden bist. Also er hat zuerst Jesus kennengelernt, dann hat Jesus ihn in die Nachfolge berufen und dann als letztes hat Jesus ihn als Apostel berufen. Das lesen wir in Markus Evangelium Kapitel 3, die Verse 13 bis 17. Und er, der Herr Jesus, stieg auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kommen zu ihm. Und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die 12 und er gab dem Simon den Namen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder. Er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners. Wir merken hier, dass er Jesus kennengelernt habe, dass er zu einem Nachfolger Jesu geworden ist und dass er sich sein Leben zu den Füßen Jesu legt und mit ihm leben will, egal was die Kosten sind. Jetzt wollen wir gucken, seinen Charakter und seinen Dienst. Zuerst möchte ich auf eine Begebenheit hinweisen, die uns zeigt, wie engherzig er war. Also wir lesen in Markus Kapitel 9 diese Begebenheit, wo er allein auftritt, ohne seinen Bruder, und meldet sich. Und dann wollen wir hören, wie er reagiert. Markus Evangelium Kapitel 9, Vers 38. Johannes sagte zu ihm, zu Jesus: Lehrer, wir sahen jemanden Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Also hier meldete sich Johannes und die Frage, wie reagiert er? Was macht er? Er ist wütend, er ist ärgerlich, er tobt. Er will jemand einfach etwas verbieten, was er gemacht hat. Er donnert und schließt andere sofort aus, die nicht in der eigenen Gruppe ist. Liebe Brüder und Schwestern, wie schnell werden die Prioritäten in unserem Leben in der Gemeinde verschoben. Es geht nicht mehr um Christus, sondern es geht um unsere Gruppe. Die geht nicht mit uns. Deswegen haben sie ihm verboten, Dämonen auszutreiben. Wie intolerant das ist, wie rücksichtslos, wie man mit Scheuklappen geht. Es geht nicht um mich und dich, um meine Gruppe und deine Gruppe, um meine Gemeinde und deine Gemeinde. Es geht um Jesus Christus und was er von uns will und seinen Plan. Und ich denke, dass die Kirchengeschichte bis heute voll von diesen verletzenden Art, andere auszuschließen oder zu denken, weil ich zu dieser Gruppe gehöre, bin ich besser als die anderen. Wie viele Verletzungen, wie viel Schmerz, wie viele Streitigkeiten, wie viele Spaltungen, wie die Gemeinde einfach zerrissen in tausend Teilen, weil man denkt, ich bin ein besserer Christ als der andere oder ich bin besser als andere. Und ich denke, er bildet sich sehr viel ein, weil er erwählt worden ist von Jesus Christus, um ihm nachzufolgen. Und er denkt, er hat jetzt die Vollmacht und die Autorität, diesen Mann einfach was zu sagen und zu verbieten, etwas zu tun. Enge Herzen. Enge Herzen. Wir haben alle Probleme damit. Wenn jemand anders ist, äußerlich. Noch schlimmer ist es, wenn seine Frömmigkeit nicht mit meinem Frömmigkeitsstil übereinstimmt. Liebe Brüder und Schwestern, wir müssen ein großes Herz haben, ein weites Herz, dass wir alle Kinder Gottes einschließen. Und das bedeutet nicht, dass wir die Wahrheit unter den Teppich kehren und was Gottes Wort sagt, einfach beiseite schieben, um einen sogenannten Frieden aufrecht zu erhalten. Und ich frage mich, was steckt dahinter eigentlich? Dass er jemanden sieht, der Dämonen austreibt und er will ihm das verbieten. Unmittelbar in diesen Versen, also vorher, heißt es, dass in den Jüngern, in den 12 Jüngern, der Gedanke kam, wer ist der Größte? Immer dieser Gedanke beschäftigt sie. Ich lese in Vers 33 von Kapitel 9, und sie kamen nach Kapernaum. Und als er im Haus war, fragte er sie, der Herr, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt sich so erhaben fühlt und meint, er muss über das Leben anderer bestimmen. Oder es ist Neid vielleicht. Denn gerade vorher lesen wir, wie die anderen Aposteln nicht fähig waren, böse Geister auszutreiben, obwohl Jesus ihnen ausdrücklich diese Vollmacht gegeben hat. Und dann sehen sie sich minderwertig. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Aber ich denke, dass der Neid unter Mitarbeitern Jesu Christi in der Gemeinde eine größere Rolle spielt, als wir meinen. Man ist neidisch auf jemanden, der gesegneter ist, der vollmächtiger ist und man will einfach ihn entwerten oder das nicht wahrhaben. Ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn du plötzlich jemanden kennenlernst, einen Christen, der offensichtlich besser als du und als ich. Wie schnell können wir neidisch und uns verdrängt fühlen? Wie anders war Jesus, hat sich gefreut. Und ich denke, Paulus hat sich darüber gefreut, wenn andere ihn überholen sollten. Und ich denke, das müssten wir auch haben, dass wir uns freuen, wenn der andere Christ, der andere Diener Gottes weiter ist als ich und dass ich nicht einfach mich also schlecht fühle. Und Jesus korrigiert sie und sagt, hindert ihn nicht. Wer nicht gegen uns ist, der ist mit uns. Und wer seinen Namen, wer den Namen Jesu gebraucht hat, um Dämonen auszutreiben, der wird nicht über Jesus schlecht reden. Und liebe Brüder und Schwestern, es gibt so viele Dinge, geistliche Dinge, die heute sich abspielen, die benötigen eine sachliche, eine schriftgemäße Beurteilung. Wie ist das einzuordnen in unserem Glauben? Wie würde Jesus das einordnen? Und wir müssen klar darüber sein, was ist etwas, was wir nicht aufgeben können, zum Beispiel was die Person und das Werk Jesu betrifft, wer Jesus Christus ist, wahrer Gott von Ewigkeit, wird Mensch. Oder ist das etwas, was gehört so etwa, will ich noch sagen, zu dem Geschmack? Es ist klar, wenn ich von einer anderen Prägung komme, werde ich andere Dinge, die nicht meine Prägung sind, werde ich die als befremdlich empfinden. Gehört das zu der Kernwahrheit oder ist etwas, was zulässig ist, aber anders als ich denke? Und es ist erstaunlich, nachher Jesus, ich möchte das nicht lesen, in den Versen nachher, wie ernst Jesus das nimmt, ab Vers 42 in Kapitel 9, dass wir nicht andere Christen oder Menschen vom Glauben abbringen. Liebe Brüder und Schwestern, aber Johannes hat andere Seiten als diese negative Seiten. Er war kein Individualist. Zum Beispiel sein Bruder Jakobus tritt nur auf, entweder allein oder mit seinem Bruder Johannes. Man kann als Christ ein Individualist, es geht nur um mich. Die Gemeinde ist wie der Körper von verschiedenen Gliedern. Und ich muss die Glieder am Leib Christi akzeptieren. Und Johannes, im Gegensatz zu seinem Bruder, sehen wir, dass er mit anderen zusammenarbeiten konnte. Er hatte eine sehr enge Mitarbeit, sogar eine Zweierschaft mit Petrus. Wir müssen hellhörig sein als Christen in der Gemeinde. Wir müssen hellhörig sein, wenn irgendjemand in der Gemeinde nicht mit anderen zusammenarbeiten kann oder auskommen kann. Da muss hier Gnade wirken in dem Leben, in unserem Denken, dass wir in unserem Denken erneuert werden. Und wir sehen diese Zweierschaft mit Petrus. Petrus und Johannes haben miteinander gut zusammengearbeitet. Wir sehen, dass Jesus sie beauftragt, das Abendmahl oder das Passamahl vorzubereiten. Als sie saßen am Passamahl, fragt Johannes, wer ist es? Von wem hat Jesus geredet, dass er ihn verrät? Die haben kommuniziert miteinander. Es war Johannes, der den Petrus reingeholt hat in den Hof des hohen Priesters, deswegen, weil sie haben anscheinend ein Fischereiunternehmen und anscheinend haben sie Fisch den hohen Priestern in Judäa verkauft. Er kannte die Türhüterin. Wir merken, dass Johannes verwickelt sich nicht in Gesprächen wie Petrus. Er hat keine Angst, so wie Petrus Angst gehabt hat. Die Maria Magdalena kommt nach der Auferstehung Jesu. Als sie das leere Grab entdeckt hat, kommt sie zu Petrus und Johannes und sagt ihnen, das Grab ist leer. Und sie rennen beide zum Grab. Und erstaunlich ist, als Johannes im Grab war und sieht die Kleider von Jesus, ist er der Erste von den Jüngern, der glaubt an die Auferstehung Jesu. Er blickt durch, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und durch sein Auferstehungsleib konnte er durch die gewickelten Stoff um ihn konnte er durchgehen. Ungestört waren sie. Also es wird auch gesagt, dass Johannes war eine Säule der Gemeinde in Jerusalem mit Petrus und Jakobus, der Bruder des Herrn. Sie waren auch zusammen in Jerusalem, als der Gelähmte geheilt wurde, vor dem Hohen Rat und auch in der Erweckung von Samarien. Wichtig ist, dass wir miteinander auskommen können und auskommen und einander lieben und nicht irgendwie uns isolieren und meinen, ich kann mit diesem Bruder, mit dieser Schwester überhaupt nichts. Das geht nicht. Das muss bei uns klingeln, wenn das der Fall ist. Und Johannes wird der Jünger bezeichnet fünfmal als der Jünger, den Jesus liebte. Der lag an der Brust Jesu und am Kreuz, als Jesus am Kreuz hing, war er am Kreuz und hat die Mutter Jesu also beigestanden in dieser sehr schweren Stunde. Und Jesus vertraut Johannes seine Mutter Maria an, nicht dem Petrus. Und übrigens, nachher lesen wir im letzten Kapitel von dem Johannesevangelium, dass Jesus fragt Petrus, hast du mich lieb? Aber nicht den Johannes. Und er sagt zu Petrus ganz am Ende, folge mir nach, nicht dem Johannes. Er wusste, dass Johannes eine sehr enge Beziehung zu ihm hat. Und jetzt kommen wir zu seinen Schriften, was er uns einfach überlassen hat im Worte Gottes. Er hat uns das Johannesevangelium, die drei Johannesbriefe und die Offenbarung überlassen, also 5 von 27 Büchern des Neuen Testaments. Und die sind die letzten Schriften des Neuen Testaments. Sie sind wiederherstellend. Sie versuchen uns, und nicht nur uns, sondern die gesamte gefallene Schöpfung wiederherzustellen. Ich erwähne zum Beispiel, dass in Offenbarung 21 wird der Einfluss und die Wirkung der Sünde von 1. Mose Kapitel 3 wird gesagt in Offenbarung 21, es gibt keinen Schmerz, kein Tod, alles ist vergangen. Und er schreibt sehr scharfe Worte, er hat sehr klare Konturen, 80 Mal erwähnt er die Liebe, 80 Mal etwa die Wahrheit, 70 Mal das Zeugnis. Und wir merken, dass er redet über Leben und Tod, über Licht und Finsternis, klare Konturen. Man ist entweder in dem einen Bereich oder in dem anderen, über Wahrheit und Lüge. Er redet über das Zeugnis des Teufels, über das Zeugnis der Heiligen Schrift und entlarvt rücksichtslos falsche Lehrer. In dem 2. Johannesbrief sagt er, ich lese es mal vielleicht, 2. Johannes Kapitel 9, weil das zentral ist, betrifft die Person Jesu, da kann man überhaupt nicht ein Millimeter zurückgehen, wer Jesus ist. Wenn Jesus nicht wahrer Gott von Ewigkeit ist, dann nützt das alles nicht, was er gemacht hat. Also, 2. Johannesbrief, Vers 9, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn nicht. Liebe Brüder und Schwestern, heute redet man sehr viel über Gott. Wir müssen das heute besonders betonen. Nicht Gott allein, sondern auch Jesus Christus. Der wahre Gott, der wahre Gott, der Himmel und Erde und das Universum geschaffen hat, hat sich geoffenbart in Jesus Christus. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, sieht Gott. Jesus Christus ist das absolut genaue Abbildung. Er ist das Bild Gottes. Er gibt unverzerrt das Wesen Gottes wieder. Und auch geht er in die Gemeinde gegen diejenigen, die die Gemeinde zerstören, weil sie Vorrang in der Gemeinde haben wollen. Sie wollen herrschen. Liebe Brüder und Schwestern, vielleicht ist das etwas fremd, wenn ich das sage. Wir sind alle gefallene Geschöpfe. Wir haben Sünde in uns. Und diese Sünde versucht einfach, uns zu beherrschen. Und es kann sein, dass dass Menschen in der Gemeinde, da kann man die Kirchengeschichte lesen, versuchen, über die Gemeinde zu herrschen. Zum Beispiel, er sagt hier in dem dritten Brief von Johannes: Ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke in Erinnerung bringen, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Es ist gefährlich, wenn jemand die Stellung des Herrn Jesus Christus ersetzen will. Und offenbar war das so bei diesem Diotrephes, dass er der Erste sein wollte in der Gemeinde und Ehre und Anerkennung haben will. Und liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, und dann geht er an unser persönliches Leben hinein direkt. Wenn wir den ersten Brief von ihm lesen, das fängt schon an im ersten Kapitel, wenn wir behaupten, dieses und jenes, hören wir, was er sagt. Er sagt, wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit Jesus Christus tun und leben in der Finsternis, dann tun wir nicht die Wahrheit. Oder er sagt, wenn wir behaupten, keine Sünde zu haben, so betrügen wir uns selbst. Das müssen wir genauer hören. Keine Sünde, Einzelzahl, Singular. Das ist die Sünde, die in uns als Christen noch wohnt. Es gibt die Sünde, die in uns wohnt, und es gibt die Sünden, die daraus entstehen. Oder in Vers 10, Kapitel 1, Vers 10. Wenn jemand sagt, nicht gesündigt zu haben, der macht ihn zum Lügner. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Diese Empfindsamkeit einerseits für die Sünde, die in uns wohnt, und andererseits für die Sünden, die wir tun. Ein Christ, ein wahrer Christ, ist jemand, der Empfindsamkeit für seine eigene Sünde hat und merkt, ich bin ein sündiger Mensch und die Sünde wohnt in mir. Und wenn diese Sünde freien Lauf bekommt, dann sündige ich. Weiterhin sagt, wer sagt, ich kenne ihn, wenn wir sagen, ich kenne ihn und seine Gebote nicht halten, so lügen wir. Es ist sehr scharf, was er sagt, aber das ist zu unserem Schutz und zu unserem Heil geschrieben, wohl dem Christen, der immer in seinem Leben erkennt, es ist wahr, ich bin ein sündiger Mensch, ich brauche Vergebung und ich brauche Befreiung von der Macht der Sünde, die in mir lebt. Und das hat Jesus Christus beides bewerkstelligt am Kreuz. Wir wissen, liebe Brüder und Schwestern, dass die Liebe zu Jesus Christus und die Liebe zueinander zentral ist. Dass auch wenn wir sehr fromm sind, auch wenn wir sehr gut reden, auch wenn ich alle Gaben hätte und alle Erkenntnis und allen Glauben, dass ich Berge versetzen kann und die Liebe nicht besitze, so bin ich nichts. Jemand hat es so formuliert, Liebe ohne Wahrheit ist Sentimentalität und Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität. Die Wahrheit und die Liebe sind eins in Jesus Christus. Und dann wollen wir sein Ende sehen. Johannes war der Seher, der Visionär. Er ist derjenige, der auf Patmos, auf die Insel Patmos verbannt war. Und dort hat er diese Offenbarung bekommen von Jesus Christus, das letzte Buch der Bibel. Und in diesem Buch, liebe Brüder und Schwestern, wenn du das mal liest, das besagt uns eins: Gott sitzt auf dem Thron. Er hat alles im Griff, er ist absolut souverän und er ist Herr der Geschichte dieser Welt. Egal, was um uns geschieht. Er wird die Welt einfach führen nach seinem Plan. Und wir merken, dass am Ende seines Lebens, dass er etwas zurückgetreten ist, nicht den ersten Platz und den zweiten Platz bestimmt seine Handeln, sein Reden. Er hat das inzwischen vergessen, nachdem er so lange Jahre, Jahrzehnte mit Jesus Christus gelebt hat. Er hat alle Apostel überlebt. Er ist in Ephesus dort gestorben und er wurde sehr alt, so etwa um 90 Jahre, und konnte nicht mehr in die Gemeinde kommen, und die haben ihn getragen. Und dann hat er immer gesagt: Kindlein, habt einander lieb. Das hat er immer wiederholt, dass es den anderen Christen auf Nerven ging. Und dann fragte ihn: Warum sagst du das immer? Und er sagte ihr: Das ist das Gebot, das spezielle Gebot Jesu Christi. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und wir merken, dass am Ende seines Lebens dieser Sohn des Donners ist zum Apostel der Liebe geworden. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben unsere Prioritäten als Christen in unserem Leben. Wie ist es mit mir? Wie ist es mit dir? Sind wir bereit, uns in die Hand unseres Herrn zu legen, dass er unseren Charakter verändern kann, wie er das bei Johannes gemacht hat? Und dass wir diese Liebe zu dem Herrn und die Liebe zueinander als Christen den Vorrang in unserem Leben geben. Wir hören heute noch, wenn wir seine Schriften lesen: Habt einander lieb. Amen.
Ich komme jetzt zurück zu der Predigt von unserem Bruder Michel. Und ich saß da unten und habe manchmal uff gesagt. Also es ist ein tolles Paket, es ist ein Riesenpaket, es ist ein zu Herz gehendes Paket. Und deshalb wollen wir jetzt eine kurze Gebetsgemeinschaft bilden. Und zwar mit den Schwerpunkten: Lasst uns wachsen in der Erkenntnis, im Glauben, in der Liebe und nicht vergessen die Bitte um Demut, sonst funktioniert es nicht. Und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft gerne ab. Lieber Herr Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir begnadigte Sünder sind, dass wir durch deine Gnade geheilt werden, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, durch den wir wachsen dürfen in der Erkenntnis, im Glauben, in der Demut und in der Liebe. Und lasst uns immer schauen, nicht auf uns, Herr, hilf uns, dass wir auch unseren Nächsten nicht aus den Augen verlieren. Und zwar nicht nur im Gottesdienst, sondern während der ganzen Woche, Herr. O Herr, hilf uns, segne uns, o Herr, führe uns und leite uns. In Jesu Namen. Amen.